Die Begegnung ist schon jahrelang her, aber für mich unvergesslich. Damals besuchte ich die methodistische Gemeinde in Heidenheim. Es begrüßten mich zwei alte Frauen, und als ich ihnen meinen Namen nannte, kam mir entgegen: Für Sie und Ihre Familie beten wir schon lange. Das hat mich damals nicht nur überrascht, sondern auch zutiefst berührt. Später besuchte ich die zwei in der Hensegisreute immer wieder und habe festgestellt, dass sie jeden Nachmittag einen Kreis von gläubiger Frauen um sich herum versammelten, die beteten. Heute sind alle schon in Ewigkeit. Ob es solche Beterinnen heute noch gibt, Menschen, die für andere eintreten, sie vor Gott bringen und darin ihre Berufung sehen? Im Predigttext heute geht es ums Gebet. Es ist überschrieben: Mose Fürbitte. Hören Sie aus 2. Mose 32 die Verse. Der Herr sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich, Mose, zum großen Volk machen. Mose wollte dem Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrecht im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn, lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich ihren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute dem Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Mose hatte wirklich keine einfache Aufgabe. Er musste das Volk Israel aus Ägypten führen. Ja, sie waren begeistert, vor allen Dingen, als sie nach dem Roten Meer sahen, wie Gott die nachgerittenen Ägypter im Wasser versinken ließ. Doch der Jubel dauerte nur kurze Zeit. Die Wanderung aus der Wüste war wirklich anstrengend. Und schnell begannen sie zu jammern. Und sie hatten gleich einen Schuldigen. Das war Mose. Er hatte sie verleitet. Er hatte sie herausgeführt aus Ägypten, weg von den Fleischtöpfen. Besonders jetzt, wo Mose so lange, für sie zu lange auf dem Berg Sinai weilten, wurden sie ungeduldig. Und man merkt daran, dass ihr Glaube gar kein eigenständiger war, sondern gebunden an Mose. Er kam einfach nicht wieder. Daweil brachte ihm in dieser Zeit Gott die 10 Gebote. Die schrieb er auf. Das waren die Regeln, die das Volk einhalten sollte. Denn eigentlich sollte das Volk missionarisch wirken. Die Völker um Israel herum sollten einfach erkennen: So geht es einem Volk, das auf den lebendigen Gott vertraut und ihn die Sehnsucht nach diesem Gott stärken, sodass auch sie sich Gott anschließen würden. Doch das Volk hielt diese Zeit nicht aus. Es griff selbst ein, und dann erst geschieht das Unglaubliche. Sie spannten Aaron, den Vertreter Mose, vor ihrem Karren. Sie sammelten alles Gold ein und schmolzen es ein und gossen sich ein goldenes Kalb. Einen Stier, Sinnbild für Stärke und Macht. Und dann sagten sie auch noch, dieses Götterbild, das hat dich aus Ägypten geführt. Nein, wir haben keinen Grund, auf diese Wüstenbewohner herabzusehen. Woran hängt denn unser Herz? Was ist unserer Bevölkerung viel wichtiger als Gott und seine Gebote? Denken Sie daran, dass unser Volk vergessen hat, dass sie Gott vergessen haben. Wir spielen doch als Bevölkerungsgruppe in unserer Bevölkerung kaum eine Rolle. Wir, die Christen, die es ernst meint. Man sieht es ja auch an den Zahlen. Wie viel strömen jedes Wochenende in den Fußballstadien und wie viel besuchen den Gottesdienst? Nein, nichts gegen Fußball. Ich bin inzwischen auch schon ein überzeugter Fan des FCHs. Aber ist Fußball nicht für manche Ersatzreligion, weil es danach und damit endet? Wie sagte der Sprecher im Fernsehen bei der Europameisterschaft, er sprach vom Fußballgott und vom Fußballtempel. Und unsere ganze Nation war so eins davon zu träumen, dass es wirklich wieder ein Fußballmärchen geben muss. Und dann war es soweit aus. Also selbst wenn Sie kein Fans vom Fußball sind, sind Sie mal ehrlich. Was steht denn an erster Stelle in Ihrem Leben? Das Geld verdienen? Sport? Freizeit? In meiner Generation sind es oft die Enkelkinder. Und dann die Reisen. Möglichst viel noch erleben, bevor es nicht mehr geht. Wie gut, dort in der Wüste mischte sich Gott ein. Er meinte sogar, dieses Volk sei halsstarrig und er will es sich selbst überlassen. Denn unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Nein, nicht aus Machtgehabe, sondern aus Liebe zu uns. Er wird zornig. In der Bibel finden wir das Wort im Alten Testament viele Male. Der Zorn Gottes heißt für uns, ich gebe euch die Freiheit, ohne mich zu leben. Aber dann müsst ihr es auch, ohne meinen Schutz und Segen. Gilt das vielleicht für unser Volk? Ich gebe euch die Freiheit, ohne mich zu leben. Aber dann müsst ihr es auch, ohne meinen Schutz und Segen. Wir sehen es oft in unserer Gesellschaft, auch bei unserer Regierung. Die Maßstäbe Gottes haben wenig Gewicht. Wer fragt denn danach? Bei jeder Vereidigung warten wir darauf, dass der Minister, dieser Verantwortliche sagt, mit Gottes Hilfe. Wie wenige tun es noch. Ein bekannter evangelikaler Redner hat schon viele Missstände in unserer Gesellschaft aufgedeckt. Und er referiert darüber. Und dann sitzen wir frommend und hören ihm zu, auch ich bin dabei, und dann lachen wir über die, die da draußen sind, der Welt verfallen und so dumm denken und so viel Sachen verbocken. Natürlich, ich rege mich auch auf über die vielen Flüge von Frau Baerbock oder wie viel Geld sie ausgibt für ihr tolles Aussehen. Aber in der Bibel steht ja nicht, regt euch auf, was die anderen alle falsch machen. Ich wurde korrigiert. Ich fand diese Karte mit unserem Bundestag. Und wissen Sie, was da drauf steht? Ist übrigens von Christliche Medieninitiative Pro. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Also nicht nur meckern oder das Meckern einfach mal lassen. Wir Deutschen sind ja so perfekt im Meckern und Kritisieren. Ich auch, ich gebe es zu. Aber das ist unsere Mitverantwortung. Wir sollen beten. Wer denn außer uns Christen soll für die da oben im Gebet eintreten? Ich bin zwar sicher, dass es einige Bundestagsabgeordnete und einige auch dieser Verantwortlichen tun. Aber wir sind gefragt. Wie kommt es eigentlich, dass damals das halsstarrige Volk Israel nicht zugrunde geht? Weil einer, nämlich Mose, zu Gott fleht. Mose tritt in den Riss, von dem haben wir eben gesungen, zwischen Gott und dem Volk ein. Er ist demütig und mutig zugleich. Was mir auch imponiert, er lässt sich nicht von seinem Ehrgeiz packen. Stellen Sie sich vor, er hat die Chance, dass Gott ihn zum großen Volk machen würde. Er und Gott alleine. Er nimmt diesen Karrieresprung nicht wahr. Er lehnt ihn ab. Warum? Er lässt das Volk nicht alleine. Nicht im Stich, im Gegenteil. Er fleht für dieses Volk zu Gott, das ihm so viel Mühe macht. Ja, gerade weil es ihm so viel Mühe macht. Was macht denn uns viel Mühe? Ich kenne keinen Menschen, der nicht mindestens einen hat, an dem er sich ordentlich reibt. Also ich gebe zu, ich habe mehrere. Wir schimpfen über ihn, wir machen ihn schlecht und reagieren uns damit ab. Wir meiden ihn, er ist bei uns unten durch. Da kann uns Mose ein Vorbild werden. Er flieht vor Gott für das Volk in besonderer Art und Weise. Ich habe nachgedacht, nein, das wäre nicht meine Art, so für diesen Menschen zu flehen, der mir Mühe macht, sondern ich würde sagen, gib ihm endlich Einsicht. Verändere doch sein Herz. Gott, Herr, du siehst doch, er ist unmöglich. Nein, das macht Mose nicht. Er bittet um dieses Volk für Gnade. Um das zu können, muss Gott uns den Blick wenden. Er muss uns die Einsicht schenken, so wie er diesen Menschen sieht, der uns ganz schön viel Mühe macht. Es ist der Blick der Liebe. Um das zu können, muss ich aber beten. Denn ich bin nicht Mose. Spurgeon, dieser bekannte englische Theologe und Prediger, sagte über Mose: Kein Mann, den ich kenne, kommt hinsichtlich seines großen Charakters so nahe an Christus wie Mose. Ja, aber was soll ich dann mit meinen Ärger machen? Zugegeben, ich habe oft viel Ärger über Menschen, die mir auf die Nerven gehen, an denen ich mich reibe. Da ist es gut, wenn ich einen Menschen habe und er braucht gar nicht mein Umfeld kennen. Manchmal scheint mir das auch viel besser zu sein, dem ich mein Herz ausschütten kann. Denn schon allein Zuhören und Verständnis können der Blitzableiter sein. Und dann kann ich darauf vertrauen, dass der andere für mich betet. Weil ich es ja vor lauter Unruhe, vor Angst, Ärger, vor Aufgebrachtsein gar nicht kann. Der andere betet für mich und ich erlebe oft, wie ich mich dann beruhige. Denn ich bin dankbar, so eine Gebetspartnerin zu haben. Das Schöne ist, wir sehen uns ganz selten. Deshalb kreisen nicht unsere Gespräche über die Unmöglichkeiten der Menschen, die mich so plagen, die mir Mühe machen. Sie stellt auch keine Rückfragen, sie betet einfach. Und stellen Sie sich vor, der Kontakt, weil er so schnell geht, geht über WhatsApp. Sie bringt ganz wichtige Voraussetzungen mit. Sie ist eine betende Frau. Und sie weiß, dass Gebet hilft. Und wir sind uns auch ganz schnell eins. Denn egal wie das Problem ist, eins ist wichtig, dass Gott sich dieses Problems annimmt, dass ich Jesu Nähe und seine Weisheit spüre, dass ich mich in dem Moment freuen kann, Gottes geliebtes Kind zu sein. Natürlich ist auch wichtig, dass sie nicht nur alle paar Tage auf ihr WhatsApp, auf ihr Handy guckt. Das schaut sie schon an. Sie hat auch noch eine andere Voraussetzung. Sie schätzt mich und sie mag mich. In einem alten Buch über Gebete fand ich, da suchte ich aufgrund dieser Predigt nach, die lebendige Kraft des Gebetes heißt es. Sie sehen, ich habe es schon oft studiert, wird betont, dass ich nur den anderen lieben sollte, wenn ich für ihn bete. Dass diese Liebe ganz wichtig ist. Ich kann nämlich auch aus Egoismus für den beten, der mich nervt, damit ich endlich meine Ruhe habe. Also mein Vorschlag an Sie, Sie haben bestimmt in Ihrem Bücherregal diese Bücher. Studieren Sie die neu. Ich weiß gar nicht, meins ist, glaube ich, 96 gekauft worden. Aber immer wieder inspiriert es neu. Auf jeden Fall, der Kontakt zu meiner Gebetspartnerin löst eine Kettenreaktion aus. Ich werde durch ihre Gebete ruhiger und kann dann wiederum für den Menschen vor Gott eintreten, der mich so wütend oder mich in Rage brachte. Zugegeben, eins lerne ich noch, dann diesen Menschen, der mir so unangenehm war, in Liebe zu begegnen. Mose wagt Gott, in seinen Arm zu fallen und sich für das Volk einzusehen. Er sagt, Gott, auch wenn du zu Recht zornig bist, lass das Volk nicht allein. Überlass es nicht sich selbst und der Finsternis, denn das ist sein Verderben. Wir können viel von Mose lernen. Zunächst einmal fällt dir auf, wie selbstverständlich Mose mit Gott spricht. Für ihn ist es kein Unbekannter. Richtige Zwiesprache hält er mit Gott. Er bekommt eine Antwort. Von Gott heißt es, er redete mit Gott wie mit einem Freund. Mose ist ein Mann des Gebetes, denn er hat bei seiner schwierigen Aufgabe erfahren, alleine bin ich der nicht gewachsen. Ich brauche Gottes Weisheit. Wir alle kennen dieses Gefühl, diese Aufgabe, diese Wegstrecke in meinem Leben, die kann ich nicht alleine bewältigen. Und deshalb dürfen wir uns an Gott wenden und ihm alles sagen. Auch das, was wir keinem Menschen anvertrauen würden. Ich darf ihm alles nennen, was mich bedrückt. Menschen, Umstände, meine Ängste. Mose kommt nämlich zu Gott, weil er demütig ist und weiß, alleine schaffe ich es nicht. Vielleicht geht es ihm manchmal wie mir. Wenn es eine Schwierigkeit gibt, dann fange ich erst mal an zu rotieren. Ich versuche es allein zu managen. Schließlich bin ich eine tatkräftige Frau. Ich mache mir Gedanken. Ich gucke im Internet nach, was man tun kann. Und frage andere um Rat. Und wenn es dann nicht klappt, ach ja, ich könnte ja beten. Eigentlich müssten wir in unserem Alltag eine ständige Verbindung zu unserem Herrn pflegen. Es müsste die Telefonnummer sein, die wir am meisten benutzen. Denn es sind ja nicht große Gebetszeiten zwischendurch gefragt, sondern alleine schon ein Stoßgebet. Ich weiß nicht, wie Ihre Gebetspraxis aussieht. Ich bete ganz viel, wenn ich im Zug unterwegs bin. Und da kann ich die Zeit nutzen zum Beten. Weil es fällt mir ja nicht ein, dass ich die Blumen gießen muss und dass die Waschmaschine jetzt längst schon zu Ende ist. Und weil ich sowieso bete, kann ich die Menschen um mich herum segnen. Und der Blick auf die Uhr zeigt es mir manchmal, der Zug hat wieder Verspätung. Ich kriege meine Verbindung nicht. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe viele Verbindungen trotz der Verspätung bekommen, weil dann in Stuttgart der andere Zug entweder nach Karlsruhe oder nach Aalen, und es ist nicht schön, abends so gegen 8, 9 am Stuttgarter Bahnhof noch eine Stunde sich aufzuhalten, der hatte da nämlich auch Verspätung. Also, wir können Gott für alles beten, selbst für die Zugverbindung, weil wir einfach wissen, wir brauchen in allen Dingen unseren Gott. Ja, Mose ist demütig und mutig zugleich. Er macht Gott keine Vorschriften. Er sagt nicht, nimm doch die Vergesslichkeit deines Volkes nicht so ernst. Sei doch nicht zu hart. Lass doch mal 5 Grad sein. Nein, so redet Mose nicht mit Gott. Er zweifelt nicht daran, dass Gott Grund hat, das Volk zu verlassen. Er beschönigt das Verhalten der Israeliten nicht. Also, das gebe ich zu. Vorschriften mache ich Gott auch nicht im Gebet, aber Vorschläge. Also, ich weiß manchmal ganz genau, wie er mit unseren Kindern, den Nachbarn, wie er mit Putin, mit den 2 amerikanischen Präsidenten umzugehen hätte. Und bin ganz enttäuscht, dass er meine tollen Ideen nicht umsetzt. Mose setzt woanders an. Erinnert Gott an seine Treue, an die Verheißungen, die er den Stammvätern gegeben hat. Gedenke doch an Abraham, an Isaak, an Israel. Du hast versprochen, sie zu einem großen Volk zu machen. Trotz seines Zornes kann Gott sich selbst nicht untreu werden. Er räumt dem Gebet von Gott, Moses Einfluss ein. Er hört das Gebet von Mose. Wissen wir das auch? Wissen wir, wie wichtig das Gebet ist, zum Beispiel für die Freizeit der jungen Leute, jetzt ab nächstes Wochenende? Ich habe selbst 8 Jahre lang in Heidenheim Wölflinge gemacht. So eine Freizeit ist für die Helfer, für die Mitarbeiter sehr herausfordernd. Man ist ja praktisch Tag und Nacht gefordert. Dann sind dort diese Bedingungen, Toiletten, Essen, ja, was da alles auf einen wartet. Und Sie sind die andere Hälfte der Mitarbeiter. Und ich reihe mich ein. Wir werden beten. Denn das glaube ich, dass diese jungen Leute, die Tag und Nacht, die kommen ganz müde nach Hause, die Mitarbeiter, das weiß ich, dass die gar nicht die Zeit finden, außer zum Stoßgebet. Aber wir können unseren Gott bitten. Ihm bitten, dass Jesus, dass seine Engel, dass sein Geist über dieses Lager wacht und dass der böse Feind keine Macht an irgendeinem finden. Sie haben sicher alle es genau wie ich erfahren, dass keine Entscheidung in unserem Leben so angefochten war, als die, mit Jesus den Lebensweg zu gehen. Da gibt es einen Gegenspieler Gottes, der uns nicht in Ruhe lässt. Ich habe den Eindruck, er hat akzeptiert, aus der Hand Gottes kann er uns nicht reißen. Aber er kann uns lahmlegen. Er hindert uns vielleicht nicht daran, dass wir die Bibel lesen, aber wir tun es so in Unruhe und so hektisch, dass die Worte uns gar nicht berühren, dass sie uns gar nicht bewegen, etwas zu ändern, dass sie uns nicht beflügeln. Ich meine jedoch, am meisten blockiert dieser Gegenspieler, wenn wir mit unserem Herrn reden. Gebetslose Christen sind kraftlose Christen. Sie erleben nicht, dass Jesus mit ihnen im Kontakt liegt, ihnen eine andere Sicht auf die Situation gibt, dass er eine andere Sicht auf das Leben, auf Menschen schenken kann. Sie erleben gar nicht, wie Gott handelt und eingreift, Kraft schenkt, sie mit Liebe füllt. Diese Predigt, viel kürzer und viel wenig persönlicher, habe ich im Mai am Sonntag Rogate in der Landeskirche gehalten, und zwar in Heldenfingen-Teuchlingen. Damals hatte ich mein Manuskript noch handschriftlich in dieser Mappe und habe sie auf eine Zugfahrt mitgenommen, Freitagabend, um mich gründlichst einzulesen. Ich war noch keine halbe Stunde zu Hause, da bekam ich ein E-Mail von einem jungen Mann, der mir vorher schon aufgefallen war. Ich gebe zu, ich hatte Vorurteile. Es sah aus, als würde er einen Rock tragen, was ja zu seinem Pferdeschwanz hinten passte. Seine Fingernägel waren lackiert und er kam zu mir, neben mich zu sitzen und wir hatten uns eine Weile, auch später, den Tisch im Zug geteilt, er mit seinem Laptop und ich mit seinem Ringbuch. Und jetzt, keine halbe Stunde später, zu Hause angekommen, schrieb er mir eine reizende E-Mail. Ich hätte mein Ringbuch verlassen. Und da er wüsste, dass es mit der Bahn gar nicht so gut ist, dass man Dinge wiederbekommt, hätte er es an sich genommen. Er war nämlich weitergefahren nach Crailsheim. Und er wüsste jetzt nicht, was ich mit dem, was da im Ringbuch stand, anfangen wollte. Aber wenn ich wollte, könnte er es mir fotografieren und als E-Mail schicken. Tatsächlich, mein Rucksack war leer. Es war mein Ringbuch. Und so habe ich ihm sofort geantwortet und mich gefreut und dann den ganzen Samstag gewartet. Ich habe ihm mitgeteilt, ich brauche mein Manuskript. Es kam nicht. Und erst am späten Nachmittag hatte ich den Gedanken, Gebetspartnerin, sofort ein WhatsApp geschrieben, ich brauche dieses Manuskript. Ich habe mich nämlich hingesetzt, aber wenn man unter diesem Druck eine Predigt anfertigen muss, selbst wenn man die vorher lange und oft gelesen hat, es kam nichts mehr. Kurze Zeit später kamen die Seiten fotografiert übers Handy. Ein paar Tage später habe er mir selbst dieses Ringbuch zugeschickt. Und dann habe ich ihn geantwortet, habe ihn gefragt, haben Sie gemerkt, dass dies eine Predigt war über Mose? Und der Nachfolger von Mose, das war Josua. Und Josua ist Ihr Name. Wissen Sie, was der bedeutet? Der Herr hilft. Ich habe ihm dann noch einen Geldschein hineingelegt, dass er mit einem Kamerad, mit einer Freundin, zwei dicke Eis essen sollte und ihm gesagt, und jedes Mal, wenn ich von diesem Erlebnis erzählen werde, werde ich für sie beten. Und das werden wir heute auch wieder, so wie ich bei der Vorbereitung. Er hat sich auf diesen Brief nicht gemeldet, auch nicht über WhatsApp, aber in Ewigkeit werde ich vielleicht mal entdecken, was diese Gebete und dieses Zusammentreffen bewirkt haben. Übrigens, als ich dann die Predigt hielt, wurde ich von jetzt auf gleich so heiser, dass ich sie kaum zu Ende halten konnte. Und da habe ich erlebt, dass Gebet etwas ganz Angefochtenes ist. Also etwas, was den Feind, den Gegenspieler Gottes, am meisten stört. Die Gemeinde, die landeskirchliche Gemeinschaft, Gemeinde mit den meisten Gottesdienstbesucher ist Steinheim. Dort hat es immer wieder Aufbrüche gegeben und jeden Samstagabend treffen sich welche. Ich weiß, es sind nur ganz wenige Untreue, die für den Gottesdienst beten. Ja, ein Gottesdienst kann gut geplant, eine Predigt gut entworfen werden. So wie ein Aufsatz. Aber wir brauchen einfach mehr. Wir brauchen Gottes Segen, seinen Geist, seinen Vollmacht. Ich bin ja oft unterwegs als Referentin oder als Predikantin, die Gottesdienste hält. Ich finde es ganz wichtig, dass man vorher mit mir betet, um auch mir in aller Demut meinen Platz zuzuweisen. Ich bin nur Handlanger Gottes und ohne ihn kann ich als Predigerin, als Referentin die Herzen der anderen nicht erreichen. Das muss der Heilige Geist tun. Demut treibt uns ins Gebet, weil wir erkannt haben, wir brauchen diesen Herrn. Demut und Mut. Wissen Sie, wo Mose mutig ist, er nimmt Gott beim Wort. Er sagt, das hast du doch dem Volk verheißen. Bitte erfülle es. Ich weiß gar nicht, wer der Finn ist und welchen Vers er bekommen hat. Aber das ist doch die Zusage Gottes heute. Vielleicht haben sie andere Zusagen. Vielleicht hatten sie einen Konfirmationsspruch, eine Spruchkarte, die man ihnen schenkte, als sie es nötig hatten. Heute suchen ja die Eltern in der Landeskirche oft den Taufspruch aus. Aber trotzdem wird dieser Spruch ihnen in der Taufe zugesagt. Auf jeden Fall aufgrund dieser Predigt habe ich mich erinnert an die Taufsprüche unserer vier Kinder. Bis auf einen haben den die Paten ausgesucht. Ich habe mich darin erinnert und Gott gebeten. Nicht, dass sie die neue Arbeitsstelle finden oder eine andere Wohnung, sondern ich habe Gott gebeten, diese Verheißungen, die man ihnen zusprach, an ihnen wahrzumachen. Und dann werden wir erleben, Gott wird mein Gebet nicht verwerfen, seine Güte nicht von mir wenden. Unser Text endet, da gereute es dem Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hat. Reue, ein zutiefst menschlicher Begriff. Aber stellen Sie sich vor, das kommt mindestens 30 Mal im Alten Testament vor. Gottes Reue. Nein, Gott ist keine Wetterfahne, auch nicht ein rechthaberischer Herrscher. Aber er hat ein lebendiges, liebendes Herz. Er hört zu, er hört. Er kehrt zurück zu seiner unerschöpflichen Liebe zu uns. Gottes Reue ist seine Treue. Er kann nicht anders, als an seiner Verheißung festhalten. Gott bereut. Er fällt sich selbst in den Arm. Er erhört Mose Fürbitte. Er vernichtet das Volk nicht. Israel darf leben. Darf Israel auch jetzt leben? Israel in seiner schwierigen Situation? Was war denn da los auf diesem Nova-Festival? In einem Predigt vom Prädikant Reichert habe ich erfahren, wie Kult dieses Festival war. Kann es sein, dass Israel ein neues, ein anderes goldene Kalb hatte? Aber lassen Sie uns eintreten für Israel, dass Gott seine Verheißungen an ihnen wahrmacht und dass sie den Schutzraum Gottes wieder betreten und ihn, den lebendigen Gott, erkennen. Welch eine Ermutigung für uns. Gebet bewegt Gottes Arm. Wir sollten von dieser Möglichkeit viel mehr Gebrauch machen. Im Religionsunterricht haben wir mal mächtig diskutiert. Und zwar ging es da um den Islam. Und im Islam werden die Gebete zu Gott nur erhört, wenn man auch diese gleichen Bewegungsrituale machen. Deshalb strömen am Freitagabend die Menschen in die Moschee. Dieses normale, persönliche Gebet kennen sie gar nicht. Und um das diesen Kindern, den Schülern groß zu machen, wurde diskutiert, darf ein Chirurg bei einer Operation beten? Die Diskussion war lebhaft. Die meisten wollten, dass dieser Arzt sich auch konzentriert, weil sie vielleicht gar nicht wussten, dass Gott gar nicht nur die langen Gebete will, sondern dass dieses Jesus hilf schon genügt. Einer unserer Söhne ist ja Handchirurg, und zwar in der Klinik in Murnau. Und dort hat er eine besondere Ausbildung mitmachen dürfen. Er kann bei Leuten, die eine Rückenmarksverletzung haben, sodass die Hände nicht bewegt sind, kann er unter bestimmten Umständen operieren. Und zwar nimmt man dann Sehnen oder Nerven und setzt sie in die Hände ein. Ich freue mich, dass er seinen Patienten immer vorher sagt, ich bin wie der Gärtner, ich kann verpflanzen. Aber ob es anwächst, ist eine andere Sache. Und jedes Mal ruft er uns, seine betenden Eltern, vorher an. Wir wissen oft selten oder gar nichts von dem Patienten. Letztens habe ich nur mal mich gewundert, verletzte Menschen sind zu 99% junge Männer. Und letztens sagte er mal, die Patientin, da habe ich ihn sofort zurückgefahren, sag bloß, du hast eine Frau operiert. Aber da wusste ich dann, ja, eine der wenigen Frauen. Sie können sich vorstellen, wie viele Hoffnungen diese Patienten und auch die Eltern dieser Patienten dann haben, wenn der Patient wieder einen Fingergriff machen kann. Wenn er dann vielleicht die Geldkarte wieder alleine bedienen kann oder zur Toilette gehen kann, alleine. Und deshalb beten wir, und zwar folgendes Gebet: Gott möge fortfahren, die Arbeit deiner Hände zu segnen. Das hat ihm Afrika, unserem Sohn, mal eine Hebamme zugesagt. Da helfen, damit wir auch im Gebet treu bleiben, Listen. Das Nachfragen. Viele Menschen sind ja in großer Not. Und wir können diese Not lindern. Wir brauchen gar nicht viele Worte zu machen, sondern einfach nur beten. Und wenn es nicht ihre Stärke ist, das über lange Zeit zu tun, und sie hören von der Not, dann sagen sie doch diesen Menschen: Darf ich mit ihnen beten? Ich habe noch keinen erlebt, der es abgelehnt hat, aber hinterher die Tränen im Gesicht gesehen. Vor Jahren las ich einmal einen Satz: In Ewigkeit werden wir alle eins bedauern, dass wir so wenig gebetet haben. Und warum beten wir so wenig? Weil wir Gott nicht beim Wort genommen haben. Weil wir nicht mit ihm rechnen. Weil wir zwar beten, aber gar nicht die Antwort abwarten. Weil wir gar nicht geübt sind, mit Gott zu kommunizieren. Wir liefern manchmal unsere Gebete ab, pflichtbewusst. So, als wäre Gebet eine Einbahnstraße. Vielleicht beten sie aber schon lange für einen Menschen und seine Situation und haben den Eindruck, es ändert sich nichts. Gebet, das sehen wir beim Leben des Mose, ist Arbeiten, ein Ringen mit Gott, ein Dranbleiben. Aber wenn sich nichts ändert, wagen Sie einfach den Gedanken, wie wäre denn die Situation ohne unser Gebet? Und vielleicht erinnern wir uns immer wieder an Bonhoeffer, der formuliert: Gott hat uns nicht versprochen, alle unsere Wünsche, aber unsere Verheißungen zu erfüllen. Unser Text will uns Mut machen, dass wir das Gebet mehr praktizieren. Denn das wissen wir und ahnen wir auch. Mose hatte auch einen hektischen Alltag. Und als Anführer dieses halsstarrigen Wüstenvolkes wenig Zeit. Aber wir können mit Gott reden, so wie es Mose getan hat. Und dann redet Gott auch zu uns durch sein Wort, durch Menschen, unsere Gedanken. Gott kann uns in der Stille eine neue Sichtweise schenken für Menschen, für Situationen, für unsere Regierung, aber auch für uns selbst. Gerade dann, wenn wir Menschen sind, die Verantwortung für andere tragen, als Eltern, Großeltern, als Mitarbeiter der Gemeinde. Gebet bewegt den Arm Gottes, das haben wir gehört. Gebet ist auch Zwiesprache mit Gott und macht uns zu Gottes Werkzeugen. Gott muss zurückgehen zu seinem Volk. Sie müssen mal nachlesen, was hinter 2. Mose 32 folgt. Ja, es rollen sogar Köpfe. Wie gut, dass Gott das nicht von uns verlangt. Aber er will uns durch das Gebet zu Werkzeugen machen, zu Menschen, die in Familien, in Gemeinden, in Gruppenversöhnungen leben. Menschen, die andere trösten oder ermutigen können, andere auf Gott hinweisen. Menschen, die dazu beitragen, dass Gottes Liebe unsere Welt prägt und wir unsere Schöpfung achten und bewahren. Im kirchlichen Jahreskreis, den ja die Kinder im Religionsunterricht lernen, gibt es den Sonntag Rogate. Da wird besonders eingeladen, mit Gott zu sprechen. Wenn jeden Sonntag ein Sonntag Rogate wäre, wäre vielleicht die Krise der großen Kirchen beendet. Weil was sind all die Ideen, die Aufbrüche ohne Gebet oder ohne, dass sie aus dem Gebet geboren werden. Es könnte Hochmut sein. Wir schaffen es. Wir haben eine gute Idee. Gott möchte demütige Beter haben, die auf ihn und seine Anweisung warten. Und für uns persönlich, wir können beten, so wie wir wollen. Wir können stammeln, stottern, seufzen, weinen, klagen. Wir wissen, dass unser Herr es gut mit uns meint, so gut wie sonst keiner auf dieser Welt. Denn das wissen wir doch durch Jesus Christus, seinen Sohn, den er selbst für uns geopfert hat, damit er alles, was uns von ihm, den herrlichen Vater, trennt, wegräumt. Und noch etwas am Ende. Für die zwei Frauen, die damals für mich beteten, brauchen sie mich nicht beneiden. Einmal suchen sie sich welche, die treu für sie beten, und werden sie selbst solche Beter. Und zum anderen, was meinen sie, was Jesus nach der Himmelfahrt beim Vater tut? Im hohenpriesterlichen Gebet sagte das, und eben haben wir das gesungen. Er hat gesagt, ich bitte dich um die, die durch sie an mich glauben. Er betet für uns, dass wir ihm treu bleiben, dass unser Glaube nicht aufhört. Welch ein Trost. Amen.